Also ich fange jetzt trotzdem an. Guten Tag und es geht weiter mit dem sechsten Thema. Da geht es um Funktionen mehrerer Veränderlicher. Und als Anwendung dann um die mehrfach angekündigten Ausgleichsgraden. Gut, und das ist, nachdem Sie sich mindestens zum Teil ja schon ein bisschen gelangweilt haben, tatsächlich mal was Neues, was bei den meisten jedenfalls nicht in der Schule gewesen ist. Und da betrachtet man Funktionen, die jetzt von mehreren Variablen abhängen. Ich schreibe das gleich in der Form r hoch n, also von n Variablen und reell wertig sind. Also so einem n-Tupel von Zahlen, x1 bis xn, wird halt zugeordnet f von x1 bis xn. Das ist eine reelle Zahl. Ich schreibe es nochmal in Farbe dazu. Das hier ist also ein Element aus R hoch n. Und das hier, der Funktionswert, ist eine reelle Zahl. Und wir, ich male erstmal ein Bild. Also ein Problem ist jetzt mit dem Malen natürlich, dass wenn ich n gleich 2 habe schon, muss ich zwei Variablen hinmalen und dann noch eine dritte dazu. Die zwei Variablen hierher und die dritte halt irgendwo sonst. Das heißt, ich muss schon perspektivisch zeichnen. Also ich würde das dann ungefähr so zeichnen, so. Hier wäre dann x1, hier wäre dann x2 und nach oben perspektivisch gesehen wäre dann der Funktionswert und ich versuche das mal zu skizzieren. Also die Funktion ordnet jedem Paar x1, x2 hier, jedem 2-Tupel, einen Wert zu. Und das heißt, der Graph sieht dann vielleicht so aus. Also so eine Fläche über der Ebene, der x1, x2-Ebene. So, und für diese Sorte von Funktionen, langsam, jetzt, man verwendet hier unterschiedliche Schreibweisen, abhängig davon, ob man ein hochdimensionales n hat, also n größer gleich 4, oder halt n gleich 2 bzw. n gleich 3. Hier wäre der Fall n gleich 2. Hier habe ich x1, x2 und der Funktionswert ist halt reell. Und für n gleich 2 schreibt man halt f von xy anstelle von f von x1, x2. Also man bezeichnet die Variablen x1, x2 eher mit xy als mit x1, x2. Das ist übersichtlicher, weniger Schreibarbeit. Und auch für n gleich 3 schreibt man meist oder oft xyz anstelle von x1, x2, x3. Also tatsächlich schreibt man natürlich meist xyz anstelle von x1, x2, x3 und wertet das dann mit f aus. Ab 4 macht man es nicht mehr, weil dann verliert man die Übersicht. Aber das ist mehr praktische Gründe. Und man muss an der Stelle ein bisschen aufpassen, weil dieses x1 bis xn wird oft auch als x bezeichnet. X ist dann mal ein n-Tupel in einer bestimmten Schreibweise. Also in dieser Schreibweise wäre x dann das Paar x1, x2 oder hier das Tripel x1, x2, x3. Und bei anderen Herangehensweisen schreibt man halt diese Koordinaten als x und y, dann wäre x halt nur eine der zwei oder eine der drei Koordinaten. Da kommt man hin und wieder durcheinander. Das werden Sie noch merken. Das kommen wir mal hier hin. Ja, und wenn man jetzt für diese Sorte von Funktionen Extremstellen suchen will, also Werte, wo, also Stellen x1 bis xn, wo der Funktionswert f größer gleich oder kleiner gleich aller Funktionswerte in der Umgebung ist, also das ist ein bisschen schwieriger zu malen. Also ich suche solche Sachen hier. Sowas ungefähr, und dann wäre hier ein Maximum. Und ja, wie findet man jetzt solche Maximal- oder halt Minimalstellen entsprechend, wenn es nach unten geht? Ja, bei der Suche nach Extremalstellen, da kann man Folgendes machen. Also diese Extremalstelle, die da gemalt ist, hier, bei der ist es ja so, wenn ich an dieser Stelle, hier an der richtigen X1-Stelle oder X-Stelle, fixiere und laufe hier durch, dann kriege ich ja so eine Funktion hier. Also das heißt, ich halte diese Stelle fest und lasse nur das hier laufen. Und dann laufe ich halt sozusagen entlang einer Kurve durch diesen Graphen. Und entlang dieser Kurve habe ich eine Maximalstelle. Entsprechend kann ich diese Stelle hier fixieren, die andere, da, und dann hier entlang laufen, dann wird es zeichnerisch schwierig. Und habe auch, wenn ich diese richtige Stelle hier festgehalten habe und laufe dann entlang dieser Achse, auch dann habe ich ein Maximum. So, das heißt also, ich kann die Koordinate hier festhalten, die eine Koordinate, nur die andere laufen lassen, beziehungsweise umgekehrt, die andere festhalten, nur die eine laufen lassen. In beiden Stellen habe ich bei einer Maximalstelle oder auch Minimalstelle für die entsprechende Funktion, die eindimensionale Funktion, eine Maximalstelle bzw. Minimalstelle. Und zwar jetzt für zwei Funktionen. Für diese Funktion, die rötliche, und für die andere, die bläuliche Funktion. Ja, natürlich muss ich jetzt, damit ich dieses Bild malen kann, diese Stelle und diese Stelle auch schon gefunden haben. Denn wenn ich hier durchlaufe, hier, dann habe ich hier zwar auch eine Maximalstelle für diese Funktion, aber keineswegs eine Maximalstelle für die Funktion von zwei Variablen. Denn wenn ich hier durchlaufe, jetzt kann ich es fast nicht mehr malen, dann laufe ich hier natürlich runter. Gut, so, und um das jetzt ein bisschen in den Griff zu kriegen, ja, jetzt beim allgemeinen Fall, das Bild ist natürlich nur zweidimensional, im allgemeinen Fall mit den n-Veränderlichen, da kann ich halt alle bis auf eine Veränderliche festhalten und dann nur in der einen Veränderlichen laufen lassen. So, und dann kriege ich die normale, ganz Standardfunktion. Aha, jetzt. Ich mache es mal so, ich halte x1 bis xk minus 1 fest und auch xk plus 1 bis xn und nur hier in der Mitte lasse ich das x laufen. Und dann kriege ich die Funktion x geht über nach f von, ja, ich muss die ganzen anderen Sachen hier hinschreiben, bis xk minus 1 und nur das x läuft hier an der Kartenstelle. Gut. Bei der, die ist jetzt, natürlich hängt die von den gesamten festgehaltenen Punkten x1 bis xn ohne das x ab, aber dies ist eine reellwertige Funktion, bei der kann ich wieder fragen, ist sie differenzierbar und wie sieht die Ableitung aus? Und ich kann diese Ableitung bilden. Natürlich ist das eine Ableitung jetzt nur nach einer von den ganzen Variablen und aus diesem Grund heißt sie auch teilweise Ableitung oder partielle Ableitung. Okay, von f, also der Funktion f, in Richtung der Kartenkoordinate. Oder kurz in Richtung k. Oder in die Karte Richtung, also Entschuldigung, in Richtung xk schreibt man meist. So, das ist die partielle Ableitung von f in Richtung der Kartenkoordinate. So, und das schreibt man auch ja, aus Gründen der besseren Unterscheidbarkeit, andere Gründe gibt es dafür kaum, schreibt man dafür nicht d nach dxk, sondern, also man schreibt schon d nach dxk, aber halt mit einem geschwungenen d. df nach dxk, hängt natürlich dann von der jeweiligen Stelle wieder ab, wo ich es auswerte. Oder manchmal auch als f-Index xk, das ist in der ingenieurwissenschaftlichen Literatur sehr gebräuchlich. Und natürlich ist diese Ableitung, die kann man ganz normal wieder hinschreiben, wie jede sonstige Ableitung auch, df nach dxk, ja, an der Stelle der jeweiligen x1 bis xn. Das xk ist jetzt auch ein fester Wert. Und das ist halt wieder Limes h gegen 0, f von x1 bis xk minus 1. Dann, achso, ich schreibe das xk auch noch so, aber dann plus h. Und dann geht es weiter mit xk plus 1 bis xn. Und natürlich muss ich abziehen jetzt f von x1 bis xn. Ich schreibe das nicht nochmal komplett aus, weil das xk ist da fest hier. und das Ganze geteilt durch h. Das ist also eine ganz stinknormale Ableitung, wie wir sie immer schon hatten, nur eben verziert mit diesen gesamten Werten, die noch hier drin stehen, die jetzt hier feste Parameter sind. Die variieren nicht, die x1 bis xk minus 1 oder xk plus 1 bis xn, die sind festgehalten. Ich gucke nur in der Kartenrichtung, was sich bewegt. So, und natürlich hängt das davon ab, in welche Richtung k ich gehe. Gucken wir uns ein Beispiel an. Das Beispiel schreibe ich jetzt gleich als was Zweidimensionales mit f von x und y. Und da können Sie jetzt irgendwas sagen. Was für eine Funktion soll das sein? Zum Beispiel könnten wir nehmen x² mal Sinus x plus y. Einverstanden? Nein? Dann nehmen wir was anderes. Was denn? Ja, ernsthaft, wir können das ändern. Ohne was? Ohne Sinus. Okay, nehmen wir den Sinus weg. Dann kann man es aber natürlich ausmultiplizieren. Dann steht da, was nun? Dann nehmen wir einen Cosinus. Also x hoch 3 plus x mal y plus y Quadrat. Einverstanden als Kompromiss? Gut. Also, dann ist die, okay, jetzt haben wir gesagt x1 bis xn, hier habe ich n gleich 2, also nur x1, x2, das habe ich jetzt als xy geschrieben. Und dann ist df nach, okay, jetzt schreibe ich df nach dx, das wäre nach dx1, nach der ersten Koordinate von xy. Ja, ich halte y fest und leite nur nach x ab. Nur nach x ableiten gibt mir hier 3x². Und das y ist hier fest, x mal y abgeleitet, nach x ist natürlich y. Und im letzten, beim y² steht kein x dabei. Das ist eine Konstante in x, also fällt es weg. Die Ableitung nach der anderen Koordinate, nach y, ist natürlich, ja, da muss ich nach y ableiten und das x festhalten. Das x hoch 3 ist wieder eine Konstante, hängt nicht von y ab. Nach y abgeleitet fällt es weg. X mal y, nach y abgeleitet gibt x. Und das hier gibt 2y. Ups, plus 2y. Sie sehen also, die partielle Ableitung in Richtung x, in die x-Richtung, ist eine ganz andere Funktion als die partielle Ableitung in die y-Richtung. Okay, gut, war jetzt auch nicht zu erwarten, dass die gleich sind. Die verhalten sich natürlich anders. Machen wir ohne weiter. Ich gebe meine größte Stimmkraft, aber nicht mehr. Also, das heißt, ich habe hier eine Stelle xy. Ich nenne das mal xy um, ganz kurz. Also hier läuft das y. Ich habe hier eine Stelle xy, hier ist ein x. Da ist ein y, upsa. Und jetzt sagen mir diese zwei Zahlen, die da stehen, wie die Steigung dieser Funktion einmal in diese Richtung ist und zum anderen in diese Richtung. Also es kann zum Beispiel in diese Richtung hochgehen und in die andere Richtung runtergehen oder sowas. So, jetzt für Festes. Jetzt verwende ich diese verwirrende Schreibweise x für den gesamten Vektor x1 bis xn. Ach so, manchmal schreibt man das f oben hin, manchmal schreibt man es dahin. Ich schreibe es jetzt vorübergehend mal hier hin. So, für festes x ist diese Richtungsableitung in die Karte Richtung, ja, die hängt natürlich von k ab. In welche Richtung ich gehe, ist keineswegs der gleiche Wert. So, und wenn ich diese Zahlen jetzt zusammenstecke, also ich nehme die Ableitung in die erste Richtung. Und so weiter. Dann kriege ich 1, 2, n reelle Zahlen, die zusammengefasst halt einen Vektor, aus dem R auch n geben. Gut, das heißt Gradient von x, von f natürlich im Punkt x. Und wird kurz geschrieben als Grad f von x. In der Physik wird manchmal auch dieses Zeichen verwendet. Das verwende ich hier aber gar nicht. Es bedeutet aber das Gleiche. So, das kringel ich nochmal ein. Gut, mit dem, was ich eben schon gesagt habe, funktioniert das Mikrofon noch nicht, ist es so, dass wenn ich eine Extremalstelle habe, wie hier, dann ist die dadurch gekennzeichnet, oder dann hat die nicht, ist sie nicht dadurch gekennzeichnet, aber sie hat die Eigenschaft, dass alle diese Funktionen, die ich halte, wenn ich Koordinaten festhalte, da eine Extremalstelle haben. Eine Extremalstelle zu haben für jede dieser einzelnen Funktionen, die hier stehen, bedeutet, dass die Ableitung in die Richtung 0 ist. Und das gibt, oder das ist Grundlage des folgenden Satzes. Wenn eine Funktion von n Variablen, ich schreibe es mal so, ja, ich sage jetzt in einem inneren Punkt des Definitionsbereichs, es kann sein, dass ich gar nicht auch n betrachte, sondern dass ich nur eine Menge betrachte, also die Funktion nur auswerten möchte in so einer Menge hier. Und das heißt, der Definitionsbereich von f, auf den es, in dem es mich interessiert, in dem ich Extremalstellen suche, kann kleiner sein. Also Moment. Wenn das in jede Richtung oder nach jeder Variablen differenzierbar ist, also partiell differenzierbar ist. Moment, ist das jetzt ein Satz? Wenn nach jeder differenzierbar ist. Okay, ich schreibe mal so. Und wenn also x eine Extremalstelle ist, lokale Extremalstelle ist, ich Ja, dann ist der Gradient von f in dem Punkt x, wo die Extremalstelle ist, gleich 0. Also 0 aus dem R hoch n, das heißt also gleich 0, 0, 0 Element R hoch n. Anders gesagt, alle partiellen Ableitungen von f im Punkt n Stück sind das. Also alle n partiellen Ableitungen sind 0. Das heißt, ich kriege n reelle Gleichungen. Funktion noch da? Nee, habe ich schon wieder weggemacht. Ja. Ja, was daraus folgt, ist auf jeden Fall, wenn ich einen Punkt x habe und auch nur eine der n partiellen Ableitungen ist von 0 verschieden, dann ist es keine Extremalstelle. Also wenn auch nur eine partielle Ableitung ungleich 0 ist, also von 0 verschieden, dann ist dieser Punkt x keine lokale Extremalstelle. Also natürlich auch. Und ich betone, dass wie schon bei der eindimensionalen, in der eindimensionalen Situation, hier aber noch verschärft, diese Aussage nur in inneren Punkten richtig ist. An Randpunkten, im eindimensionalen war das ja nur Intervallendpunkte, an Randpunkten gilt diese Aussage nicht. Und hier gibt es möglicherweise wesentlich mehr. So, Bemerkung. Ja, diese Bedingung, die in dem Satz steht, Gradient 0, ist noch deutlich schwächer als im Eindimensionalen. Also das heißt, wenn also in dem inneren Punkt, dann ist der Punkt Kandidat, aber nicht mehr. Gut, gucken wir zwei Beispiele an. Ich nehme wieder eins von zwei Variablen, f von x, y, und da nehme ich jetzt eine sehr einfache Funktion x² plus y². Die kann man sich gut vorstellen. Denn wenn ich hier x hinmale und da y, na, dann ist, wenn ich x, Entschuldigung, wenn ich y gleich 0 festhalte, entlang der x-Achse habe ich einfach eine Normalparabel, x². Das sollte natürlich hier treffen. Wenn ich x gleich 0 festhalte, entlang der y-Parabel habe ich, y-Geraden habe ich auch eine Normalparabel, y². So, und wenn ich jetzt drehe, also hier irgendwo das angucke, dann kriege ich exakt auch eine Normalparabel, sodass ich insgesamt diese Sorte von Bild kriege. Also egal, wie ich durchlaufe, durch welche Geraden ich durchlaufe, ich habe immer diese Art von Normalparabel. Und ganz offensichtlich hat diese Normalparabel im Nullpunkt ein Minimum. Das ist ja hier den Wert 0. Ich meine, es muss richtig gemalt werden. Gucken wir an, was es was die Rechnung ergibt. Ja, die partielle Ableitung nach x wieder 2x. Und das hier ist konstant, ist also gleich 2x. Df nach dy von der Stelle xy ist gleich gleiche Rechnung. X² fällt weg und hier bleibt 2y stehen. Ja, Gradient von, na, schreib das oben hin. Ja, ich muss für den Gradienten hier einfach nur die partiellen Ableitungen zusammenfassen. Gibt 2x, 2y. Kann ich die 2 auch rausziehen? Gut. Und man sieht, durch Nullsetzen des Gradienten oder eben Nullsetzen dieser beiden Gleichungen hier, dass sich hier an der Stelle x gleich 0 und an der Stelle y gleich 0 jeweils eine Nullstelle habe. Okay, das ist nicht besonders überraschend. Ja, ist der Gradient von f an der Stelle 0, 0 gleich 0 im R2. Das ist also 0, 0. Und null, null ist offenbar eine Minimalstelle. Zweites Beispiel, nämlich die Funktion, ich nenne sie g einfach nur, damit man es auseinanderhalten kann. G von xy ist gleich x² minus y². Ist nicht wesentlich anders. Ich berechne den Gradienten. Ja, partielle Ableitung nach x, achso, ich sollte von xy dazu schreiben. Hängt gar nicht von x, von y ab. Partielle Ableitung von g nach y ist gleich, ja, der einzige Unterschied ist hier ein Minuszeichen. Es kommt also minus 2y raus. Gradient f von x ist Gradient g, weil die Funktion ja jetzt g heißt, ist also 2x, das hier, minus 2y. Und ganz genauso wie eben ist im Punkt der Gradient g von 0, 0 gleich 0 im R2. Also ist gleich 0, 0. So, was hat diese Funktion jetzt? Lokale Minimalstelle oder vielleicht eine lokale Maximalstelle? Na, gucken wir uns die Funktion an. So. Also, wenn ich y gleich 0 festhalte, dann kriege ich genauso wie eben x² als Normalparabel. Wenn ich x gleich 0 festhalte, kriege ich genauso wie eben y², aber mit einem Minuszeichen. Also minus y². Das heißt hier, ich male hier x hin, da y. Das heißt hier kriege ich sowas. Also entlang der x-Achse geht es so hoch, entlang der y-Achse geht es so runter. Ganz offensichtlich ist diese Funktion hier, ja, weder eine Minimal- noch eine Maximalstelle, denn auf der x-Achse ist es in der Nähe von 0 positiv, überall positiv. Auf der y-Achse, also wenn x gleich 0 ist, ist es überall negativ bis auf 0. So, und dieses hier, was hier ist, das hat diese Form eines Sattels und darum heißt dieser Punkt Sattelpunkt. Also in die eine Richtung geht es runter, in die andere Richtung geht es so hoch. So, jetzt machen wir eine kurze Pause. So, ich schreibe hierzu noch dazu, es ist. Ja, die Funktion g von x0, wenn ich also nur entlang der x-Achse laufe, gar nicht weiter woanders hingucke, kriege ich gerade, Moment, da oben steht sie, ist gleich x Quadrat minus 0 Quadrat. Und das ist positiv für x ungleich 0. Und für x gleich 0 kriege ich g von 0 y, ja, ich setze 0 ein, kriege minus y Quadrat raus. Und das ist kleiner 0, jetzt ist wieder weg, nicht?
Ja, egal.
Okay, dieses hier heißt, wie schon hingemalt ist, ja, dieser Punkt heißt Sattelpunkt eben gerade, weil er die Eigenschaft hat, dass in einer Umgebung des Punktes 0, 0 sowohl positive als auch negative Funktionswerte auftreten. Ha. Gut. Also jetzt ein kurzes Rezept. Ja. Für die Bestimmung von Extremalstellen. So, geht. Ich habe nichts gemacht, es geht aber nicht mehr. Also, als erstes suche alle inneren Punkte. Derart, dass der Gradient von x an der Stelle x gleich 0 ist. Diese eine schöne Gleichung, die hier steht, sieht sehr übersichtlich aus, aber tatsächlich stehen hier jetzt n Gleichungen in n Unbekannten. Und für die meisten Gleichungen, oder Entschuldigung, für die meisten Funktionen, die es so gibt, ist das schon nicht völlig banales Problem, diese Gleichungen zu lösen. Und für viele geht es nicht. Zweitens, untersuche diese Punkte im Detail. Also, ob es tatsächlich Extremalstellen sind, wie bei dem Beispiel x² plus y², oder Minimalstellen, je nachdem, oder halt, ob es so eine Art von Sattelpunkten ist. Das ist im Allgemeinen nicht so einfach zu entscheiden. Also hier bei dem Beispiel, was da steht, sieht man es direkt durch draufgucken. Im Allgemeinen ist das nicht ganz so einfach. So, hier kann man tatsächlich, wie im Eindimensionalen, mit zweiten Ableitungen rechnen. Da kommen wir gleich nochmal dazu. Und ich mache nochmal ganz kurz Name-Dropping. Das ist verbunden mit dem Namen Hesse-Matrix. So, und damit ist man aber nicht fertig, sondern jetzt hat man möglicherweise halt noch den Rand zu untersuchen, das D, der Definitionsbereich, auf dem man das F untersucht, der hat normalerweise einen nicht banalen Rand. Und in dem Moment, in dem die Randpunkte ihrerseits schön sind, also schöne Kurve sind oder schönes Gebilde darstellen, gibt es dafür noch Möglichkeiten, im Allgemeinen muss es aber nicht so schön sein. Also es gibt mehrere Möglichkeiten oder Methoden. Da schreiben wir Methoden. Aber es gibt keine allgemeine Methode dafür. Also man muss dann ad hoc argumentieren. So, jetzt hatte ich schon gesagt, man kann zweite Ableitungen betrachten. Das wird noch ein bisschen komplizierter. Also die erste Ableitung von so einer Funktion von n Variablen ist in jedem Punkt ein Vektor. Also die erste Ableitung, der Gradient, also wenn f von n Variablen abhängig reellwertig ist, Gradient von f ist dann eine Abbildung, ordnet jedem Punkt des R hoch n, x1 bis xn, einen Vektor zu, einen n-Vektor. Also die Ableitung ist das hier, Entschuldigung, die Funktion ist das hier, die ist reellwertig. Die Ableitung, der Gradient, die Zusammenfassung aller partiellen Ableitungen, ist schon R hoch n-wertig. So, und wenn ich jetzt diesen Gradienten nochmal ableite, also die Ableitung nochmal ableiten will, zweite Ableitung, dann wird es noch ein bisschen komplizierter. So, also wir fangen nochmal wieder klein an. Wieder eine Funktion von n Variablen und guck mir die partielle Ableitung an. Ja, jetzt muss ich natürlich sagen, sie muss existieren. Und die gibt es ja nicht immer und muss halt differenzierbar sein. Ich schreibe hier nur mal so dazu, wenn sie existiert. Das ist eine mathematische Zwangshandlung, das dazu zu schreiben. So, jetzt kriege ich da ja die partielle Ableitung ist eine reellwertige Funktion, die wiederum von n Variablen abhängt. Das ist eine reelle Zahl hier, die Ableitung in die Karte Richtung. Also wieder eine Funktion von n veränderlichen. Und für diese reellwertige Funktion von n veränderlichen kann ich halt wieder partielle Ableitungen angucken. Ja. Kann weiter differenziert werden. Ja, wenn sie differenzierbar ist natürlich. Schreibt dahin, wenn es geht. Und man erhält ja, diese Funktion, ich habe die partielle Ableitung in die Karte-Richtung, diese Funktion leite ich jetzt wieder partiell ab. In alle möglichen Richtungen. Okay, man kann also zweite partielle Ableitungen. Also ich nehme diese Funktion, die nach dxkf, die da oben steht, und betrachte die wieder als neue Funktion und leite die wieder partiell ab, zum Beispiel in die Richtung xm. Ja, das gibt viel, nicht? Okay. Ich habe jetzt diese Variable weggelassen. Das hängt natürlich alles von dem Punkt x ab, in dem ich es auswerte. Und ich schreibe das nochmal hin. Das schreibt man dann d Quadrat f nach dxm dxk und das ist natürlich eine Abbildung x geht über nach d Quadrat f dxm dxk ist wieder eine reellwertige Abbildung, ja? Schreiben wir für jedes k und m. 1 kleiner gleich k und m. Das heißt, hier habe ich jetzt schon viele Möglichkeiten. Ich kann halt erst in die dritte Richtung ableiten, also erst k gleich 3 und dann in die siebte Richtung, m gleich 7. Und kann oder auch erst in die siebte Richtung ableiten und dann in die dritte. So, Schreibweise noch. Ja, für k gleich m schreibt man eben nicht d Quadrat f dxm dxk, sondern d Quadrat f dxk Quadrat. Und manchmal wird auch f Index xm xk geschrieben. Beziehungsweise xk, x oder okay, das ist irgendwie klar. Das ist eine Schreibweise, die auch in der Physik recht verbreitet ist, dass man die Funktion hat und dann zweimal als Index die Richtung, in die man ableitet. Das ist schwer zu lesen, gebe ich zu. Das ist einfacher, beziehungsweise das hier. Und wir können mal ein Beispiel angucken. Weiß jemand das Beispiel von eben noch? Also wir hatten eben, das können wir ja wieder nehmen. X hoch 3 plus xy plus y Quadrat. So, da rechnen wir mal los. Das hatten wir eben schon, df nach dx. Ich lasse das von x und y weg, ja? Das hängt immer alles von x und y ab. Ist ja 3x Quadrat plus y. df nach dy ist gleich x plus 2y. D Quadrat f nach dx Quadrat. Also ich leite jetzt die Ableitung nach x nochmal nach x ab. Ist gleich 6x. Jetzt leite ich die Ableitung nach y nochmal nach y ab. Ist also 2. Hier ist x und dann 2y abgeleitet, gibt 2. Dann nehme ich die d Quadrat f nach erst nach dx, dann nach dy. Okay, das Ergebnis hier nach y abgeleitet ist 1. So, dann nehme ich d Quadrat f dx nach dy. Das hier, was da steht, abgeleitet nach x ist, ja, da taucht das nur einmal auf. Es ist also 1. Oh. Mhm. Okay, das heißt, Sie haben hier jetzt bei zwei Variablen vier Möglichkeiten, die Variablen hintereinander anzuordnen. x1, 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 x2, x2, x1, x2, x2. Das sind die vier Möglichkeiten. Okay, ich habe es jetzt mit x und y geschrieben. Also, ich versuche nochmal wieder den einzuschalten. Was? Das geht wieder mal nicht. Gut. Also, zunächst mal die ersten partiellen Ableitungen sind die beiden da oben. Jetzt muss ich diese Ableitung nach x nochmal nach x ableiten. Okay, kommt das raus. Dann muss ich diese Ableitung nach x nach y ableiten. So, wenn ich dieses Ding hier, was da oben steht, nach y ableite, das 3x² ist eine Konstante. Und was die einzige Abhängigkeit von y ist hier, Ableitung nach y ist 1. So, wenn ich hier hingehe, dann muss ich die Ableitung nach y nehmen, das ist das x plus 2y, erst nach y ableiten, ein zweites Mal nach y ableiten, kommt die 2, und dann das hier nach x ableiten, x plus 2y nach x abgeleitet, das 2y ist konstant, und es bleibt nur noch das x, und das gibt Ableitung 1. Einverstanden? Ja, gut, wie der Zufall so spielt, kommt da jetzt beides mal 1 raus. Wir nehmen noch ein Beispiel. Ich nehme eins von drei Variablen. So, jetzt dürfen Sie wieder was sagen, aber jetzt mit Sinus oder Cosinus. Ja. Hm. Ja, also hier der Index ist Index fxmxk anstelle von diesem hier. Und hier xkxk in dem Moment, in dem k gleich m ist. Also das ist nichts Besonderes. Ne? Das könnte man sich theoretisch sparen, hier ist mir dann auch aufgefallen. So, noch ein Beispiel von drei Variablen. Ich schlage vor, wir nehmen x hoch 3 gefällt mir gut, plus x mal Sinus yz. Wenn niemand was dagegen hat. Ist nicht so schlimm, glaube ich. Also, erste Ableitung. Erst nach x abgeleitet, gibt mir 3x² plus, ja, der Sinus ist konstant, wenn ich nach x ableite, also kriege ich da Sinus y mal z. df nach dy ist gleich. Das fällt weg, x mal, und jetzt muss ich die Ableitung vom Sinus nehmen. Was war die Ableitung vom Sinus nochmal? Cosinus, okay. Cosinus yz. Ja, jetzt habe ich aber innere Ableitung, muss ich noch nehmen. Und nach y abgeleitet kriege ich nochmal mal z. Also das ist die innere Funktion, y mal z. Ich bin zu schnell? Das x wiederholt sich. Ich leite das, also ich habe hier eine Konstante mal Sinus irgendwas. Und das leite ich nach y ab. Ich betrachte das als Funktion. X, ja, x halte ich fest. Ich leite jetzt, betrachte die partielle Ableitung nach y. Alle anderen, x und z, sind fest jetzt. Und nur das y bewegt sich. Steht ein Mal hier, ja? Gut, und df nach dz ist, ja, verhält sich genauso wie y. Ich kriege wieder x mal Cosinus y mal z. Mal y. So, jetzt kommen die zweiten Ableitungen. D Quadrat f. So, erst nach x. Ist gleich, okay, nochmal das ganze Ding nach x ableiten, gibt mir 6x. Einverstanden? Hier, da ist von x nichts mehr abhängig ist. Dann, da schreiben wir es untereinander, d Quadrat f nach dy dx. Das jetzt nochmal nach y ableiten, das 3x Quadrat fällt weg, ich muss Sinus y mal z ableiten, da kriege ich wieder Cosinus y mal z. So, und d Quadrat f nach d, was kommt jetzt? Was habe ich hier gemacht? Dy dz ist natürlich Quatsch, dy dx. D Quadrat dz dy dx ist gleich das nochmal nach z ableiten, gibt Cosinus yz mal y. Ah, der Platz wird doch knapp. Das geschlingelte D ist traditionell zur Unterscheidung von einem normalen D. Das ist ein altdeutsches D, also dieses D. Und es ist traditionell so, dass man partielle Ableitungen mit diesem D schreibt einfach. Es hat keinen tieferen Gehalt. Ja, also man könnte streng genommen auch dieses D verwenden und es wäre bezeichnungsmäßig durchaus konsistent noch, nur es wird nicht gemacht. So, jetzt kommt, machen wir das mal so, d Quadrat f nach dy Quadrat ist gleich. Okay, jetzt muss ich das hier nochmal nach y ableiten. Cosinus abgeleitet, ist ja minus Sinus, ist also gleich. Ich ziehe die ganzen Terme mal nach vorne. X mal z mal minus Sinus y mal z. Und das war das nach y abgeleitet, kriege ich nochmal ein z. Das z schreibe ich hier hin, wenn ich darf. So, jetzt d Quadrat f nach, ups, nicht, dx dy ist gleich. Okay, habe ich hier nur eine Konstante mal x. Das nach x abgeleitet, was hier steht, ist einfach nur dieses Cosinus yz mal z. und d Quadrat f dz dy. Das nach z abgeleitet gibt, ups, da wird komplizierter, x mal, hier muss ich jetzt Produktregel anwenden, z mal, oder kann ich, z mal irgendwas, kriege ich also Cosinus yz mal 1 plus z mal minus Sinus xy, minus Sinus yz mal innere Ableitung, das war jetzt nach z abgeleitet, mal y. Hä, hässlich. Also ich schreibe es nochmal um, x mal Cosinus x, yz minus yz mal Sinus yz. Und schließlich kriege ich hier d Quadrat f nach dz Quadrat. Ist gleich x mal y bleibt stehen, mal minus Sinus y mal z mal innere Ableitung y. D Quadrat f nach dx dz ist gleich, ja, das muss ich noch z ableiten, steht also x mal y mal Sinus y mal z mal y da. Und schließlich d Quadrat f nach dy dz ist gleich jetzt wieder Produktregel, x mal Cosinus yz minus Sinus yz mal y Quadrat. Nee, mal y mal z. Nee, Moment, doch, ist richtig. So, so sehen solche partiellen Ableitungen also aus. Und wenn man jetzt genau hinguckt, sieht man, also, diese Funktion, die da steht, Cosinus y mal z, und diese hier stimmen überein. Weil ich hier ein x als Konstante rausgezogen habe und dann nur dieses hier nochmal nach y abgeleitet habe. Moment, wo leite ich nach x ab? Habe ich da Unsinn? Das kann sein, dass ich Unsinn gemacht habe. Okay, gut. Stimmt, danke. Also nochmal. Ja, möchten Sie einen Schwamm? Also das nach, Moment, wo steht es jetzt? Da, das nochmal nach x ableiten. Ja, da steht einfach nur Cosinus yz mal y als Ergebnis da. Einverstanden? Okay, danke. Denn jetzt wird es auch wieder etwas interessanter und auch richtiger. Denn diese Funktion, die hier steht, Cosinus yz mal y, ich hätte mich jetzt gleich sowieso gewundert, ist natürlich hier rechts auch und da auch. Und außerdem, ich muss noch eine Farbe suchen, diese Funktion, die hier steht, x mal Cosinus y mal z, x mal Cosinus y mal z, minus y mal z mal Sinus y mal z, minus, okay, ich habe sie umgekehrt geschrieben, ist ebenfalls das Gleiche. Halt, Moment, so rum. So, das heißt, die gesamten gleichfarbigen Sachen, die hier stehen, Ableitung erst nach x, dann nach y, oder Ableitung erst nach y, dann nach x, oder ansonsten überhaupt Ableitung erst nach der einen, dann nach der anderen Variablen, oder Ableitung erst nach der anderen, dann nach der einen Variablen, ergibt das gleiche Ergebnis, wie man hier sieht. Hier kommt diese Funktion und diese Funktion stimmen überein, die beiden stimmen überein, die grünen auch, sofern man richtig rechnet. sodass das, was da oben vielleicht nochmal wie ein Zufall ausgesehen hatte, dass Ableitung nach erst x, dann y gibt 1, Ableitung erst y, dann x gibt auch 1, kann ja mal sein, das ist kein Zufall, sondern das ist ganz systematisch so. Sobald ich eine Funktion habe und erst nach einer, dann nach der anderen oder erst nach der anderen, dann nach der einen Variablen ableite, kommt das Gleiche raus. Und das ist ein Satz. Also unter Differenzierbarkeitsvoraussetzungen. Ja, sofort. Ups, das schreiben wir so noch. Also die Aussage ist, dass es immer egal ist, in welcher Reihenfolge ich die zweiten Ableitungen ausrechne. Ich kriege immer das gleiche Ergebnis raus. Also in welche Richtung ich auch gehe, km beliebig, erst nach k, dann nach m oder erst nach m, dann nach k ableiten, gibt das Gleiche, sodass das, was ich vorhin geschrieben hatte, wo ich gerade etwas ins Stolpern gekommen war hinsichtlich der Schreibweise hier, xm, xk, das liegt daran, dass es ganz egal ist, was ich schreibe. Dieses fxm, xk und das fxk, xm ist sowieso das Gleiche. Das bedeutet nur, ich leite in unterschiedlicher Reihenfolge ab und das Ergebnis ist sowieso egal. Das sagt der Satz da oben, dass das gleich ist, ob ich es so rumschreibe oder so rum. Gut. So, jetzt hatte ich hier schon die zweiten partiellen Ableitungen so als etliche Funktionen hingeschrieben. Diese Sorte von unterschiedlichen Richtungen, die ich hier, in die ich hier differenzieren kann zweimal, da gibt es ja viele. Insgesamt gibt es n Quadrat viele. Einige davon sind gleich, aber nichtsdestoweniger man kann die zweiten Ableitungen davon gibt es n Quadrat, wie gesagt, zu einer Matrix zusammenfassen. Upsa. Und zwar schreibe ich als ersten Eintrag halt partielle Ableitung, zweite partielle Ableitung in Richtung x1, dann d Quadrat f dx1, dx, dx2, dx1, aber ist ja auch egal, d Quadrat f dx3, dx1 und so weiter, bis d Quadrat f nach dxn, dx1. Hier steht dann d Quadrat f nach dx1, dx2. Ja, okay, der Satz von gerade eben sagt, dass die beiden sowieso gleich sind. Entsprechend stehen dann hier weitere d Quadrat f nach dx1, dx3 und so weiter. D Quadrat f nach dx1, dxn. Und hier geht es auch runter, hier auch. Und hier unten steht dann zum Schluss d Quadrat f nach dxn Quadrat. Und selbstverständlich hängt diese Matrix, jeder einzelne Eintrag, hängt von dem Punkt x ab, indem man es auswertet, oder ausgeschrieben von dem Punkt x1 bis xn. Okay, und dieses, was hier steht, ist dann halt die Hesse-Matrix an der Stelle f oder auch d2f von x geschrieben. So, und diese Hesse-Matrix hat halt die Eigenschaft, dass sie die Einträge hier und die Einträge hier übereinstimmen. Immer so, hier diese Einträge stimmen mit diesen überein. Das nennt man auch symmetrisch. Die Matrix ist symmetrisch. Das sagt der Satz gerade, dass immer hier und da das Gleiche steht. So, und wenn man will, kann man zum Beispiel für diese Funktion, die hier oben durchgerechnet ist, kriege ich eine 3x3-Matrix, wo immer diese 3 und diese 3, also insgesamt 9 Einträge stehen, gerade so geordnet, wie sie hier stehen. Ist ein größeres Objekt, aber vernünftig definiert. So, und jetzt kann man halt mit der Hesse-Matrix entscheiden, ob in einer Nullstelle des Gradienten eine Extremalstelle vorliegt, Minimalstelle, Maximalstelle oder halt ein Sattelpunkt. Ganz analog zum eindimensionalen Fall muss, wenn die Hesse-Matrix positiv ist, habe ich ein Minimum, wenn sie negativ ist, habe ich ein Maximum und wenn sie nicht weder das eine noch das andere ist, habe ich keinen Extremalwert. So, jetzt muss man aber aufpassen. Was heißt, dass eine Matrix positiv ist? Kann man teilweise entscheiden, also nicht vollständig, ob Maximalstelle, ob in Nullstellen von Grad f von x Extremalstellen vorliegen. Und ich glaube, es ist nicht mehr so irre viel Zeit. Sobald ich das für ein festes x1 bis xn einsetze, stehen hier natürlich Zahlen. Das ist dann so eine Matrix, eine n mal n Matrix aus Zahlen. Und für diese Zahlen kann ich jetzt die Matrix untersuchen und in dem Moment, in dem sie so aussieht, 1, 1, habe ich ein Minimum, dann ist sie positiv definiert. Sobald ich minus 1, 0, 0, minus 1 habe, ist sie negativ definiert, Maximum. Das kann man kaum noch lesen. Und sobald ich 1 minus 1 habe, ist sie indefinit. Dann habe ich einen Sattelpunkt. So, und das ist jetzt viel zu kurz, was ich hier gesagt habe. Denn im Allgemeinen sehen Matrizen nicht so aus, dass sie nur auf der Diagonale irgendwas haben und sonst nichts, sondern sie sehen anders aus. Und dieses ist gleich geschwungen, bedeutet, ich kann sie in sowas transformieren. Das ist aber etwas, was für heute, glaube ich, nicht mehr drankommen soll. Und das möchte ich Ihnen sowieso nicht im Detail erzählen, sondern möchte ich nur sagen, dass das geht. Gut, dann also bis nächste Woche.